so das engste Umfeld ist die Familie und da habe ich bestimmte Rollenvorbilder jetzt als Mann, als junger Mann, meistens zum Beispiel den Vater, den Bruder, den Opa. Und dann gehe ich in die Schule und dort sehe ich meine Lehrkräfte und dann sehe ich meine Mitschüler und frage mich halt, wie ich mich verhalten soll als junger Mann. Dann kommen noch soziale Medien dazu und da werden aber bestimmte Männlichkeiten, die eben sehr maskulin sind, zum Beispiel gezeigt.
Warum steht immer die Migrationsgeschichte oder der Migrationshintergrund im Mittelpunkt? Ich kann nachvollziehen, dass sehr oft Jugendliche, die einen Migrationshintergrund bzw. eine Migrationsgeschichte haben, werden als Repräsentanten einer ganzen Community gesehen. Also das sehe ich als eine Riesenlast und da bist du irgendwie, ob es gewollt ist oder nicht, in eine Ecke gedrungen, wo du dich positionieren musst. Du dich für eine ganze Community einen Standpunkt nehmen musst.
Herzlich willkommen zu Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Bei Knix Talks sprechen wir über das, was die Präventions- und Distanzierungsarbeit in Deutschland und international beschäftigt. Für alle, die in dem Feld arbeiten oder immer schon mehr dazu erfahren wollten: Islamismus, Prävention, Demokratieförderung und politische Bildung. Klingt interessant? Dann bleiben Sie jetzt dran und abonnieren Sie unseren Kanal. Knix Talks. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Hallo, herzlich willkommen zur 26. Folge von Knix Talks. Mein Name ist Judith DeSantis und ich verantworte die Folgen für ufuk.de. Schön, dass Sie zuhören. Diese 9. Staffel von Knix Talks dreht sich um Gender-Aspekte in Radikalisierung und Prävention. Die Kolleginnen von Violence Prevention Network haben mit Folge 25 den Aufschlag gemacht und sich zunächst angeschaut, wie eine gendersensible Praxis in der Präventions- und Distanzierungsarbeit gelingen kann. Die Folge der BAG Relex diskutiert dann die Frage, inwiefern Radikalisierungsprozesse von Frauen eigentlich als Empowerment gesehen werden können. Und über Empowerment reden wir heute auch, aber im Kontext von Jungenarbeit. Diese wird oft auch als Jungen-Sternchenarbeit bezeichnet, um binäre Kategorisierungen zu vermeiden. Die Nennung des Sternchens am Ende von Geschlechtsbezeichnungen drückt das Unwissen der sprechenden Person aus, ob die Geschlechtsbezeichnung immer auch der Selbstaussage der Menschen entspricht. Um den Redefluss im Podcast zu vereinfachen, habe ich mich als Moderatorin dennoch gegen die Nennung des Sternchens beim Reden entschieden. Dies spiegelt jedoch nicht meine persönliche Haltung wider, die eine Verwendung des Sternchens am Ende von Geschlechtsbezeichnungen aus zuvor genannten Gründen befürwortet. Empowerment für Jungen? Braucht es das in einer patriarchal geprägten Gesellschaft, in der Jungen und Männer Privilegien erleben? Ja, braucht es und unbedingt. Denn Jungen haben im Patriarchat Probleme und sie bekommen Probleme gemacht. Und die gilt es pädagogisch aufzufangen. Und in dieser Folge geht es dabei mehrheitlich um muslimische Jungen bzw. Jungen, die als muslimisch gelesen werden. Zu diesem Thema habe ich heute zwei Gäste da. Max Schneider und Anand Subramanian arbeiten als Bildungsreferenten im Empowerment-Projekt Die Freiheit, die ich meine, des Vereins Gesicht zeigen im Bereich der Jungenarbeit. Sie bieten Workshops für mehrheitlich muslimische Jungen an Berliner Schulen an. Darüber hinaus führen sie auch Lehrkräftefortbildungen durch und bieten Workshop-Reihen für Eltern an. Hallo Anand, hallo Max, schön, dass ihr heute hier seid.
Hallo Judith.
Hallo Judith, wir freuen uns hier zu sein.
Was bedeutet denn grundsätzlich erstmal Jungenarbeit? Warum ist die wichtig?
Ich glaube, dass Jungenarbeit bedeutet, dass man letztlich auch wie bei Mädchenarbeit erstmal einen Raum aufmacht für junge Menschen, die sich männlich identifizieren, die männlich sozialisiert sind und dass das wichtig ist, um in einer Phase der Entwicklung einen Raum zu geben, um kontrovers, kritisch, emotional über Themen zu sprechen. Und das bedeutet für mich erstmal persönlich Jungenarbeit. Und das ist wichtig, weil, ich glaube, es war schon immer wichtig und ich glaube, aber heutzutage ist es sehr wichtig, weil junge Menschen und ich glaube auch gerade junge Männer, genauso wie ich jetzt auch sagen könnte, gerade junge Frauen oder als weiblich gelesene Personen unter, glaube ich, einem enormen Druck stehen. Ja, also ich bin jetzt 31 und die jungen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind jetzt 13, 14, 15 und wenn man mitkriegt, mit welchen Informationen die sozusagen konfrontiert werden, digital, aber auch in ihrer Lebenswelt, dann ist das auf jeden Fall eine Menge. Und das, glaube ich, einen Ort zu geben, wo sie es aussprechen können, denken können, reflektieren können, andere Perspektiven kriegen können, ohne einen Zwang zu haben, sozusagen dann eine bestimmte Meinung zu übernehmen, das bedeutet Jungenarbeit für mich.
Ja, also für mich, es hatte auch einen persönlichen Bezug. Also als ich angefangen habe, die Arbeit zu machen, ne, und vor allem komplexe Themen in einem sicheren Raum besprechbar zu machen. Und dann wurde mir klar, hey, auch als ich Jugendlicher war, also hätte ich gerne so eine Konstellation gehabt, ne? Einfach ohne Druck über Themen zu besprechen. Und so definiere ich auch Jungenarbeit für mich über komplexe Themen mit Spaß und ohne Druck reden zu können.
Worin besteht denn dieser Druck? Ihr habt es gerade schon beide gesagt, diese Informationen, die so einprasseln, der Druck, der erzeugt wird. Stichwort Männlichkeitsvorstellung. Könnt ihr dazu was sagen?
Ja, also was ich damit meine, ich sehe um mich herum, wie Jungs in der Peergruppe oder auch erwachsene Männer. Ja, also was für erwachsene Männer, die ich auch in meinem Leben um mich herum habe. Das fängt ja mit der Familie an. Na, sehr unbewusst, sagen wir mal, mein Vater, mein Opa, mein älterer Bruder. Und danach kommt ja meine Peergruppe. Und in der Schule habe ich die männlichen Lehrkräfte. Und da sehe ich, dass es vielleicht eine Muster hergibt, ne? Also wie ich mich als Jungen zu verhalten habe. Damit ist gemeint, zu Hause zum Beispiel. Ich sehe das sehr oft, dass mein Vater ist derjenige, der mit seinen Emotionen nicht wirklich offen steht. Und dann nehme ich das okay, also ich muss mich auch genauso verhalten. Und obwohl ich in dem Moment oder in manchen Momenten den Bedarf dazu habe, meine Emotionen rauszulassen, aber ich habe das so gesehen, dass es wird nicht so getan. Und darauf folgte ein Muster. Und das ist dann der Druck, wo ich mein Ich-Sein versuche unterzudrücken. Und versuche einfach so zu sein wie die anderen um mich herum.
Annett hat ja gerade schon das ganz schön so beschrieben, aus so einer familiären Perspektive auch, ne? Also so das engste Umfeld ist die Familie und da habe ich bestimmte Rollenvorbilder, jetzt als Mann, als junger Mann, meistens zum Beispiel den Vater, den Bruder, den Opa. Und dann gehe ich in die Schule und dort sehe ich meine Lehrkräfte und dann sehe ich meine Mitschüler und frage mich halt, wie ich mich verhalten soll als junger Mann. Dann kommt noch heutzutage, und ich glaube, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, kommen noch soziale Medien dazu, wo wahnsinnig stark Videos sozusagen gespielt werden, wo es um Männlichkeit und Maskulinität geht und wo bestimmte Männlichkeiten, wir sagen das bewusst im Plural, weil es uns jetzt nicht darum geht, zu sagen, es gibt die eine Männlichkeit, die ist richtig und andere sind irgendwie falsch. Aber es gibt halt unterschiedliche und da werden aber bestimmte Männlichkeiten, die eben sehr maskulin sind, zum Beispiel gezeigt. Und
zum Beispiel? Was werden da für Männlichkeiten gezeigt?
Ja, wir haben letztens uns solche Videos angeguckt und da geht es dann zum Beispiel darum, dass Männer gemeinsam an einem See sind, irgendwie oberkörperfrei und dann, glaube ich, irgendwelche sportlichen Aktivitäten machen oder irgendwie Eisbaden gehen oder so. Und es ist so ein ganz starkes oder Holzhacken oder so, ich weiß es gar nicht, was es war, aber so ein klischeehaft männliches Verhalten. So, und da wird schon viel eben thematisiert, wie du als junger Mann stark sein sollst, wie du dann aber auch in Bezug auf Frauen zum Beispiel dich verhalten sollst. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine gewisse Anziehung, sage ich mal, da zu solchen Videos, zu solchen Themen. Und dann bist du in der Schule, und das hat Arnold ja auch schon perfekt beschrieben, auf einmal in so einem Kollektiv, du bist in deiner Klasse und da herrscht halt auch ein Gruppendruck vor. Und was wir halt immer sehen in der Arbeit mit Jugendlichen, Gruppen, Situationen, sozusagen Peer Pressure hast du es genannt, soziale Erwünschtheit ist unfassbar wirkmächtig. Und wenn du dann eben bestimmtes Verhalten hast und da sehen wir halt, dass die Abgrenzung bei Jugendlichen mal ganz, ganz stark ist. Also es ist eine Abgrenzung hin zu, zum Beispiel bei uns ganz starkes Thema auf jeden Fall auch, dass man zum Beispiel jetzt nicht homosexuell sein will, dass man sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise männlich sein will, dass das halt ganz, ganz wichtig ist sozusagen für die Identitätsbildung als Mann. Und da ist jetzt sozusagen die Frage, wie können wir da andere Perspektiven aufzeigen? Und auch hier wieder mit dem Gedanken, es geht jetzt nicht darum zu sagen, du bist jetzt irgendwie falsch, wenn du so denkst, aber halt aufzuzeigen, okay, wo ist sozusagen, wenn wir zum Beispiel über Homosexualität reden, und das ist übrigens ein Thema, was alle Jugendlichen betrifft, das will ich hier schon mal ganz klar benennen, so, wie können wir das sozusagen für uns fassbar machen? Ist das völlig okay, wenn du sagst, du willst selber nicht homosexuell sein? Of course. Aber wo ist die Abwertung, die du triffst, wo findet die sozusagen nur statt, um sich selber sozusagen aufzuwerten? Und man glaubt, dass man das machen muss, um Mann zu sein. Und da ist die spannende Frage, inwiefern kann man da andere Perspektiven nochmal anbieten, die vielleicht da das Gefühl von, ein Mann zu sein, funktioniert immer nur darüber, wenn ich dieses klischeehaft Männliche verkörpere, was dann eben nicht weiblich ist, nicht homosexuell ist, was immer arbeiten geht, was immer dieses und jenes macht, ohne dabei die Werte, die die jungen Menschen haben, die dahinter stehen, zu verletzen oder in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir müssen unterscheiden zwischen sozialem Druck, nennen wir es mal so, sozialem Zugehörigkeitswünschen, Werten, die junge Menschen haben und der Sozialisierung, die sie erleben. Und da müssen wir sehr gut differenzieren. Und da wird es auch interessant, wenn wir zum Beispiel über Abwertung von Gruppen reden, ja, weil da funktioniert es wahrnehmen. Auf einmal nicht mehr, dass man sagt, ja, die ganzen migrantisch gelesenen Jugendlichen, die sind jetzt das Problem. Das ist einfach Quatsch. Weil da merkt man dann, dass es eben alle jungen Menschen betrifft. Die einen, da kommt auch wieder das Wort Druck mit rein, da herrscht ein anderer Diskurs vor. Und deswegen ist da der Druck größer. Ja, also migrantisch gelesene Jugendliche sind einfach in unseren Diskursen in der Öffentlichkeit sehr, sehr stark unter Druck und werden immer sehr, sehr schnell ins Visier genommen als sozusagen Problemmacher. Was ich auf jeden Fall für sehr fragwürdig halte, so würde ich es mal jetzt ausdrücken. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht Probleme gibt oder Herausforderungen auch gibt, aber die gibt es, wie gesagt, grundsätzlich bei Jugendlichen und die kann man nicht auf eine Gruppe sozusagen reduzieren. Das halte ich für sehr, sehr unpräzise.
Das heißt, die Ziele von Jungenarbeit, wie würdet ihr es so zusammenfassen für euch?
Die Themen, worüber wir mit den Jugendlichen reden, also auch wenn wir das aus einer Erwachsenenperspektive sehen, das sind wirklich komplexe Themen. Ja, ich kann einfach einen Begriff wie Männlichkeit raushauen, aber das ist, wenn ich einen erwachsenen Mann fragen würde, und das haben wir auch getan bei einigen Veranstaltungen, auf einmal fehlt es denen schwer, okay, da muss ich mal überlegen, was Männlichkeit eigentlich bedeutet und was ich damit assoziiere. Und deshalb ist für mich das Ziel, komplexe Themen auf Augenhöhe sprechbar machen und dadurch einen Raum für Perspektivenvielfalt zu öffnen, die auch nachhaltig bleibt. Mein Ziel ist nicht am Ende eines Workshops, ein messbares Ziel mitzunehmen, denn ich halte das für unrealistisch. Also nach 90 Minuten kann ich einfach nicht erwarten, dass ich die Denkweise eines jungen Menschen von einem Extrem zu dem anderen Extrem habe durchführen können. Also das ist nicht möglich. Aber was wir versuchen, ist, um zu sehen, was die Positionierung angeht, also ist man von dem einen Schritt zu dem nächsten Schritt für sich selbst gekommen. Also hat man seine eigenen Denkweisen hinterfragt, reflektiert und daraufhin also zu einem anderen Standpunkt gekommen. Nicht, weil wir das gesagt haben, aber weil es im Raum Perspektivenvielfalt entstand. Und das sehe ich als ein wichtiges Ziel, also was die Jugendarbeit angeht.
Ihr arbeitet mehrheitlich mit muslimischen Jungen oder Jungen, die als muslimisch gelesen werden. Welchen Schwierigkeiten sind muslimische Jungen ausgesetzt?
Ja, das ist erstmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, dass muslimische Jugendliche, denen wir bis jetzt zusammengearbeitet haben, die haben sehr, sehr ähnliche Probleme und Herausforderungen wie nicht-muslimische Jugendliche. Also die machen sich auch Gedanken über Beziehungen, die machen sich Gedanken über, wie kann ich Geld verdienen, die machen sich Gedanken über vielleicht, wie sehe ich aus? Die machen sich Gedanken über Familie, machen sich Gedanken über ihre Hobbys, aber auch über Gott und die Welt. Also muslimisch gelesen heißt nicht immer gleich auch unbedingt, oder muslimisch sozialisiert auch, heißt nicht immer unbedingt, dass sie mega religiös sein müssen. Das ist ja auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil das dann oft so, okay, muslimisch gleich extrem religiös. Wir sind ja eine mehrheitlich christliche Gesellschaft. Viele von uns sind auch christlich sozialisiert, aber wir werden nicht direkt als so sehr religiös wahrgenommen. Ich glaube natürlich, dass, und da spreche ich tatsächlich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber das ist meine Vermutung. Ich habe keine Migrationsgeschichte in der Familie, aber ich glaube schon, dass wenn du aufwächst in einer Familie, wo deine Eltern oder vielleicht deine Großeltern irgendwann mal aus einem anderen Land hierher gekommen sind, ich glaube, das kann man auch grundsätzlich jetzt machen, nicht nur auf Menschen mit Migrationsgeschichte aus muslimisch geprägten Ländern, dann hast du natürlich in der Familie einen Bedarf, bestimmte Dinge zu erhalten, die wichtig sind für die Familie, die einen Wert haben, so. Also wir wieder bei den Werten, was ein ganz wichtiger Punkt übrigens ist für unsere Arbeit. Also wir arbeiten sehr viel auch über Werte bei den Jugendlichen, was sind Werte. Und die wollen erhalten werden und die sind dann aber teilweise auch ein bisschen anders als das, was dann viele Menschen in der Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel schon an Werten haben. Also für unsere Jugendlichen zum Beispiel, wir haben letztens wieder drüber geredet, da ging es dann darum, ja, wie sieht denn für dich eine ideale Partnerin aus? Und dann sagte eben auch einer, der kam aus einer muslimisch geprägten Familie und der sagte auch, naja, für mich ist idealerweise meine Frau, die trägt jetzt nicht so super enge Klamotten und so. Für mich ist das wichtig, dass das ein bisschen lockerer ist und ein bisschen einfach anders ist, weil er es so kennt. Ne? So. Und das ist ein schönes kleines Beispiel, wo man einfach sieht, es sind einfach unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Wertevorstellungen. Das heißt aber nicht direkt, ne, jetzt hier direkt wieder das negative Stigma sozusagen nochmal kurz zu dekonstruieren. Das heißt ja nicht, dass dieser junge Mann dann der Meinung ist, dass alle Frauen so sein müssen. Das ist er nämlich gar nicht gewesen. Also er war da extrem tolerant, aber er hat einfach nur gesagt, das ist meine Vorstellung. Das heißt also, es gibt bestimmte Prägungen, die sie haben, die kommen aus der Familie. Und dann gehen sie aber auf einmal in die Schule. Und die Schule ist, ja, sehr mehrheitsgesellschaftlich geprägt. Die ist sehr, sehr geprägt durch Normen, durch Gesetze, durch Vorschriften. Und auf einmal erleben sie, dass es da Widersprüchlichkeiten gibt zwischen dem, was sie vielleicht zu Hause mitkriegen und erleben und dem, was dann in der Schule passiert. Und in beiden Räumen, sowohl zu Hause als auch in der Schule, haben sie einen Anpassungsprozess, den sie die ganze Zeit durchlaufen. Also sie wollen in der Familie dazugehören, weil das ist das Wichtigste. Sie wollen aber auch in der Schule dazugehören. Und ich glaube, dann kommt noch als Drittes hinzu, also wir haben einmal die Familie, wir haben die Schule als Sozialisierungsräume, wo sie sich anpassen wollen, anpassen müssen auch ein Stück weit. Und dann kommt halt eben noch hinzu, ich nenne es jetzt mal die Gesellschaft, also der gesellschaftliche Blick, wo dann auch Politik ganz, ganz stark mit reinkommt. Das wirkt natürlich auch extrem in Schule rein. Und da kommt es ganz drauf an. Da ist natürlich schon ein problematischer Blick da, gerade wenn es um migrantisch gelesene Jugendliche geht. Gerade wenn es um muslimisch gelesene Jugendliche geht. Also das müssen wir auch ganz klar benennen. Also diese Diskurse sind ja sehr negativ geprägt, häufig. Und dann ist halt wieder sozusagen die Box da, in die dann reinpassen sollen, auch ein Stück weit. Aber es ist vielschichtiger und es ist komplexer als das. Wir helfen den Jugendlichen nicht, wenn wir sie jetzt in diese Box reintun. Und das ist ein bisschen das, was ich mit dem gesellschaftlichen Druck meine. Also da sind eben bestimmte Diskurse da. Wir sprechen auch mit unseren Jugendlichen darüber, dass halt eben sie auch auf eine bestimmte Art und Weise manchmal gesehen werden. Und das wissen sie auch selber. Sie merken schon auch, wie über den Islam in Anführungsstrichen geredet wird. Sie merken, wie über geflüchtete Menschen geredet wird. Ne? Also sie kriegen diese Diskurse mit. Und umso stärker übrigens wird ja auch nochmal der Anpassungsdruck dann für sie in der Schule.
Total, und wenn ich da nur ergänzen darf. Also ich glaube, also vom Kontext her, also finde ich das vielleicht relevant zu erwähnen, dass ich selber ein Migrant bin. Also ich wohne erst seit knapp über 4 Jahren hier in Deutschland. Und ich habe mich immer die Frage gestellt, warum steht immer die Migrationsgeschichte oder der Migrationshintergrund im Mittelpunkt? Und daraufhin, na, also was Marx auch schon erwähnt hat, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, was ich einigermaßen nachvollziehen kann. Ne? Also damit meine ich nicht rechtfertigen, aber ich kann nachvollziehen, dass sehr oft Jugendliche, die einen Migrationshintergrund bzw. eine Migrationsgeschichte haben, werden als Repräsentanten einer ganzen Community gesehen. Also das sehe ich als eine Riesenlast. Und da bist du irgendwie, ob es gewollt ist oder nicht, in eine Ecke gedrungen, wo du dich positionieren musst. Du dich für eine ganze Community einen Standpunkt nehmen musst. Also, also du hast ja auch schon den Punkt erwähnt, ne? Also dass wir arbeiten überwiegend mit Jugendlichen, die der Glaubensrichtung Islam zugehören. Ja, das sind sie, das stimmt schon. Aber trotzdem ist jeder junge Mensch divers. Na, und das versuchen wir immer wieder, na, in unseren Workshops. Sie mögen zwar da eine homogene Gruppe sein, aber trotzdem herrscht ja die Heterogenität, na, was auch die eigene Beziehung zu der Religion angeht.
Wie vermeidet ihr es, die Jungen, mit denen ihr arbeitet, wenn ihr sagt, das sind mehrheitlich muslimische Jungen oder Jungen mit Migrationsgeschichte, die nicht der Stigmatisierungsgefahr aussetzt, dass sie sich als Problemgruppe fühlen oder sehen, wenn ihr sagt, wir machen jetzt ein Angebot für euch, weil wir müssen euch in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Es könnte ja der Eindruck entstehen, dass irgendwas korrigiert werden muss oder so. Wie geht ihr damit um?
Ja, also das ist eine ganz wichtige Frage. Also unser Ansatz in den Workshops ist immer empowern zu denken. Ja, also wir denken Richtung Empowerment. Deshalb finde ich auch es wichtig zu erwähnen, dass junge Menschen mit oder ohne Migrationsgeschichten brauchen Empowerment. Und wir sehen Jugendliche für deren in erster Linie Alter und die Lebensrealität. Ja, und ich kann das aus meiner Seite bestätigen. Mit 14, 15 war ich kann mich in vielen von Jugendlichen hier sehen. Ja, also ich bin in Indien geboren und da aufgewachsen. In dem Alter, also es gibt viele Überschneidungen. Ne? Und das ist eher das Altersbezogen und nicht die Kultur oder die Religion oder was weiß ich. Und zweitens achten wir auch auf deren Lebensrealität. Also in unserem Workshop reden wir in einem Modul über Religion, Vielfalt der Religionen, ne? Also Vielfalt innerhalb Islams. Ne? Aber das ist nur ein Schwerpunkt. Ne? Wir haben darüber hinaus zum Beispiel Demokratie und Partizipation ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Modul. Die Diskriminierungserfahrungen. Und was man sozusagen als Betroffene, also sich dafür also einsetzen kann. Und wir reden zum Beispiel, Klassismus ist auch ein Modul, worüber wir reden. Und da also sind viele Menschen mit und auch ohne Migrationshintergrund, vor allem mit den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, sehen wir, dass viele davon betroffen sind. Na, und das ist ja deren Lebensrealität. Und in einem Raum, wo es, also eine heterogene Gruppe entsteht, da stellen wir Fragen, ne? Und da kommen, ne, also diejenigen, die zu Wort kommen wollen, erzählen von deren Lebensrealität, Sprichwort Klassismus, und da sehen sie, hey, ist doch egal, also ob du einen türkischen Hintergrund hast oder ich einen deutschen Hintergrund, was es sein mag, aber was dieses Thema angeht, wir haben dieselbe Probleme. Und dadurch entsteht ja auch sozusagen also ein Zusammendenken, ne? Also dass in erster Linie, also wenn du in einer, sagen wir mal, in einer kapitalistischen Gesellschaft lebst, ne? Also egal was für einen Hintergrund, du kannst auch von denselben Problemen betroffen sein. Und wir machen das besprechbar und dadurch entstehen ja auch Diskussionen, ne? Und hoffentlich auch sehr, sehr kleinschrittige mögliche Lösungen, die für sie in deren Umfeld sozusagen umsetzbar ist. Und dadurch hoffen wir, diese Stigmatisierung wegzunehmen.
Wie labelt ihr heute in euer Workshop? Also welchen Titel gibt ihr so einem Workshop?
Wir sagen halt, wir sind die Freiheit, die ich meine, und wir sagen, wir sind ein Projekt und wir wollen jetzt mit euch die nächste Zeit, wir sind immer jetzt hier einmal die Woche und wollen mit euch ins Gespräch kommen, wollen hier euch einen Raum eröffnen, um über Gedanken, Gefühle, Zweifel, die man hat, aber auch Teamgeist. Also es ist nicht immer nur so ein, okay, und jetzt heute reden wir über Diskriminierung, schweres Thema. Das hat natürlich einen ganz, ganz lockeren Ansatz. Wie gesagt, wir gehen nicht bei Ihnen rein und signalisieren Ihnen sozusagen, dass wir jetzt hier sind, weil Sie muslimisch gesozialisiert oder geprägt oder gelesen sind, sondern wir gehen sozusagen rein und formulieren das anders.
Ja, dann beschreibt doch einfach mal eure Arbeitsweise in der Jungenarbeit an Schulen. Wie läuft so ein Workshop?
Also wir bringen immer eine Frage mit, wo wir sagen, die hat schon einen Hinweis auf das Thema, was heute besprochen wird. Also zum Beispiel, als wir über Religionen gesprochen haben, haben wir zum Beispiel die Frage gestellt, braucht der Mensch Religion oder braucht Religion den Menschen? Also relativ philosophische Frage auf jeden Fall auch,
ja.
Genau. Wo ich jetzt vielleicht für die Leute, die zuhören, jetzt auch gerade der Kopf rattert, ist auch nicht so einfach zu beantworten,
ja.
Aber ist eine spannende Frage.
Ja.
Ne? Zumal ja sozusagen Religion auch was mit Glaube zu tun hat. Glaube kann man ja auch wieder allgemeiner fassen, also Überzeugungen. Da müssen wir jetzt nicht nur über die Bibel oder der Koran oder was auch immer, sondern da geht es ja wirklich auch um Glaubens- und auch Gewissensvorstellungen und so weiter. Genau, Frage des Tages,
mhm.
Und dann meistens Einstieg in so den hauptinhaltlichen Block. Dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, welche Methode wir nehmen wollen. Also wir machen zum Beispiel, also wir sind schon ein Projekt, wo wir gerne auch diskutieren natürlich, also ins Gespräch gehen, ja, also bringen dann Reflexionsfragen mit und gehen dann ins Gespräch darüber. Also bei Religion kann man sehr, sehr schön dann diskutieren, ne? Da haben wir dann unterschiedliche Fragen stellen können. Man kann das aber auch über Methoden sozusagen machen, die wir haben. Wir haben zum Beispiel ein Spiel, das nennt sich das Ja-Nein-Spiel, und quasi eine Ja- und eine Nein-Karte kriegt jeder Teilnehmer in die Hand oder jede Teilnehmerin, und dann wird eine Moderationsfrage gestellt.
Ja.
Ja, die Frage kann dann zum Beispiel sein, findest du, dass Deutschland ein christlich geprägtes Land ist? Das kann auch ein Moment sein, um dann Einstieg zu finden. Und dann würden wir danach halt in eine Diskussion sehr, sehr gerne gehen. Dann gucken wir immer so ein bisschen, wie ist denn so die Gruppendynamik? Wir haben jetzt zum Beispiel in der einen Gruppe 13 Schüler gehabt.
Ja.
Da kannst du manchmal Sinn machen, die Gruppe aufzuteilen. Wir sind ja glücklicherweise zu zweit. Was wir zum Beispiel halt auch gerne machen, wir nutzen sehr gerne ein digitales Tool. Wir benutzen viel Mentimeter zum Beispiel, wo sie dann auch ihre Handys nutzen können und darüber halt anonyme Umfragen machen können, um so ein bisschen den sozialen Druck zu nehmen, wo sie sich dann aber auch positionieren können. Also wir machen dann so Aussagen, zum Beispiel bei der Frage jetzt, ja, braucht der Mensch Religion?
Ja.
Könnte man jetzt auch als Aussage oder als Frage, ne? Und dann bieten wir ihnen halt unterschiedliche Antwortmöglichkeiten an. Können sie darüber abstimmen?
Vor allem in der inhaltlichen Phase, ne? Wenn wir in die Diskussionsphasen gehen, haben wir für uns entschieden, dass für uns persönlich, also dass es gewinnbringend sein könnte, also nicht immer wieder den jungen Menschen zu challengen. Ja, wir wollen sie zwar natürlich herausfordern, aber das kann man auch tun, indem man immer wieder Nachfragen zu deren Meinungen stellt. Ne? Und dann haben wir gesehen, dass immer wieder, wenn man weitere Nachfragen stellt, manchmal erreichen sie den Punkt, wo sie sagen, ja, weißt du was, ich kenne mich darüber nicht wirklich so gut aus. Ne? Und währenddessen passiert ja auch genau, was ich gesagt habe, dieser Perspektivenwechsel. Ne? Aber parallel haben die jungen Menschen auch das Gefühl, ja, hier werde ich zugehört, wird meine Meinung zugehört, nicht sofort entweder ja oder nein, richtig oder falsch. Na, das ist wichtig, denn nur dadurch entsteht ja ein Raum, wo auch viele Meinungen ausgetauscht werden können. Na, und da sind wir auch bereit. Es kommt voll darauf an, wie man sozusagen eine Diskussion führt. Wenn man das auf Augenhöhe eine Diskussion führt und nicht sofort jemandem ins Wort fällt und sagen, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen. Aber auch sagen, ja, ich höre dich zu, aber weißt du was? Aus meiner Perspektive ist es na, und daraufhin ist es vielleicht wünschenswert, na, dass du auch vielleicht aus der Perspektive denkst und versuchst mal, also genau was du sagen möchtest, auch ein bisschen anders zu formulieren. Na, also denen Alternativen zur Verfügung stellen. Na, und dann ist dann die Diskussionsphase und ganz am Ende, um das abzuschließen, na, also tun wir nochmals diese Mentimeter abfragen. Denn wie Marc schon erwähnt hat, na, also wir wollen einerseits diesen Positionierungsdruck, na, also wir merken, das ist auch ein anderer Druck. Na, ich muss mich immer in der modernen Gesellschaft, muss ich mich positionieren. Und was wir da tun ist, okay, einerseits anonym und auch was die Positionierung angeht, wir tun das nicht ja oder nein. Na, also wir stellen eine Frage zum Beispiel, als wir das Thema Geschlechterberechtigung und über Männer- und Frauenrollen diskutiert haben. Na, also zum Beispiel, wir stellen eine Frage, na, also als Mann ist es auch wichtig, über Emotionen zu reden. Das macht mich nicht schwach zum Beispiel. Na, und dann haben wir 4 Antwortmöglichkeiten. Na, also Max mag das immer gut. Na, also auch die Sprache der Jugendlichen da zu nutzen. Na, und zum Beispiel eine Antwortmöglichkeit, ja. Voll Bock, Bruder, genau das meinte ich. Ja, und die zweite ist, schwierig, darüber muss ich nachdenken. Na? Und dann, ja, das stimmt schon, aber es ist schwierig in der Gesellschaft. Na? Und eine andere Antwortmöglichkeit, nein. Na? Also darüber darf man nicht reden. Und da haben sie nochmals die Wahl, sich in 4 unterschiedlichen Stufen zu positionieren, weil unsere Jugendlichen sind auch der Meinung, es gibt nicht immer Ja oder Nein. Und sie sagen uns, man kann nicht alles schwarz oder weiß sehen. Es gibt auch diese graue Zone. Aber das ist einerseits für uns ein Feedback. Oh, hat da eine Reflexion stattgefunden, in dem zu sehen, wie sie sich positionieren. Wie gesagt, na, ich erwarte nicht na, diese idealste, wieder was ideal sein soll. Na, also, dass auf einmal eine 180-Grad-Wende passiert und sagt, ja, ab morgen rede ich voll über meine Emotionen. Das wäre unrealistisch. Aber zum Beispiel auch, wenn sie sich positionieren, ja, darüber muss ich nachdenken. Das ist für uns, ne, also heißt, dass da eine Reflexion stattgefunden hat.
Danke. Eine andere Frage. Wie geht ihr damit um, wenn die Jugendlichen so einen sexistischen Spruch raushauen, den sie lustig finden? Und wo alle dann irgendwie, ja, lustig. Also den sie lustig meinen. Also so ein unbeabsichtigtes, nicht böswilliges, sexistisches Verhalten. Ist das dann falsch? Oder wie setzt ihr da die Grenzen?
Also wenn wir das Thema, na, also Männerbild und Frauenbild und natürlich auch Sexismus besprechen, manchmal kommen ja auch natürlich krasse Aussagen aus. Ja? Und in dem Moment, na, also ich als Referent und ich als ein erwachsener Mann, ich habe für mich entschieden, also ich habe es früher erwähnt, dass unsere Arbeit ist auch sehr, sehr stark auf Beziehung bezogen. Na, und wir haben ja auch über Druck geredet und wir haben über Vorbilder, na, also erwachsene Männer als Vorbilder. Und in dem Moment treffe ich für mich die Entscheidung. Ich muss zugeben, dass mit 14, 15 hatte ich auch sehr oft solche sexistische Meinungen und Gedanken und habe auch solche Sprüche rausgehauen. Na. Und das sage ich denen auch. Hey, in dem Alter ist es mir auch passiert und ich versuche kurz über meine Biografie denen mitzuteilen. Na, also nicht zu rechtfertigen, einfach, na, also was bei mir in dem Moment, na, also mit 14, 15 Jahren, was in meinem Kopf lief, vor allem was mein, also Meinung rund ums Thema Frauenbild war, na. Und dann sage ich denen, na, dass ich auch cool fand, na, aber dann im Laufe der Zeit, warum es auch sich geändert hat. Die Wirkung ist, dass in erster Linie, also, dass sie auf einmal zuhören, denken, ja, also krass, ne, also der war auch nicht perfekt. Na, und das ist genau, das ist die Wahrheit, na, dass ich mache da keine, also ich bilde mir keine Geschichten aus, das ist die Wahrheit, na, dass sie einfach wissen, dass ich bin auch nicht reflektiert geboren. Ich habe auch im Laufe der Zeit Unterstützung gehabt, na, von unterschiedlichen Menschen und die mir geholfen hat, na, also meine Perspektiven und Meinungen zu ändern. Das ist das Erste. Und das Zweite, natürlich, wenn solche menschenverachtende Aussagen im Raum liegen, ist es für uns ganz wichtig, dass wir das einfach nicht so im Raum liegen lassen. Also das ist das Allerschlimmste, was wir tun können. So, wir überlegen uns, okay, in dem Moment, also sind wir fast am Ende des Workshops, würde es Sinn machen, das komplett aufzumachen? Oder nein, wir nehmen das und bauen daraus für die nächste Sitzung eine komplette Stunde. Weil wir das wichtig finden, dass es unbedingt behandelt werden muss. Und sowas Ähnliches haben wir auch rund ums Thema Sexismus und frauenverachtende Aussagen gemacht. Und da haben wir, was die Methodik angeht, versucht, mit Biografien zu arbeiten. Also wir halten das für auch wichtig, dass sehr oft, wir haben viel darüber geredet, aber letztendlich wieder ein Mann sagt, warum du eine Frau nicht so Beleidigendes was sagen soll. Und da haben wir uns überlegt, hey, würde es Sinn machen? Das ist ein Safe Space, wo Jungs und Männer unter sich über das Thema reden. Aber vielleicht haben wir uns überlegt, okay, würde es Sinn machen, eine Frauenperspektive da reinzubringen mit einer Frauenstimme? Und da haben wir uns zum Beispiel ein Audio-Walk überlegt. Ein Audio-Walk, in dem wir drei unterschiedlichen Geschichten, also als eine Podcast haben wir das erstellt. Mit Musik und alles, und ganz exklusiv für die Schule gemacht, wo wir die Schule und die Jugendlichen angesprochen haben. Und die Idee war auch, dass mit einem Kopfhörer, jeder für sich selbst in sich hineingeht. Damit wollen wir auch, denn über solche Themen, wenn man in einer offenen Gruppe diskutiert, da hat man sehr oft die Wortführenden. Ja, und die geben immer die Ton ab. Und das heißt, auch wenn es einige gibt, die das anders denken, trauen sie sich gar nicht, zu Wort zu kommen. Und deshalb war die Idee, dass jeder, zum Beispiel, wir hatten ja eine Geschichte rund ums Thema Liebe, also einmal Liebe als eine nicht sexualisierte Emotion und einmal Liebe aus einer queeren Perspektive, das wieder nichts mit Sex zu tun hat, und einmal Frau als Mensch wieder nichts mit Sex, denn die... Warum haben wir das gemacht? Denn in der Gruppe war der Bedarf, und wir haben das festgestellt, Liebe war rein nur mit Sex verbunden. Und das wollten wir ein bisschen dekonstruieren. Da hat ja eine Kollegin von uns das für die Audioaufnahme gemacht, also wo eine Frau also mit solchen Sprüchen, also selbst die eigene Erfahrung erzählt. Und danach sind wir in eine Diskussion gekommen. Also wie hast du die Geschichte? Also wenn eine Frau einmal, also das aus ihren Perspektive erwähnt, also wie hast du dich empfunden? Und natürlich, einerseits kam ja, also stimmt schon, also dass es vielleicht nicht Sinn macht, Frauen nur aufgrund deren Kleidung zum Beispiel moralisch abzuwerten. Und aber andererseits ist es auch nicht das erwünschte Reflexion stattgefunden. Das muss ich auch zugeben. Aber das ist vielleicht die Art und Weise, wie wir damit umgehen, dass wir das nicht liegen lassen, aber versuchen, aus den Inhalten, die sie uns gegeben haben, also mit einer anderen Methodik da reinzugehen und nochmals eine andere Perspektive anzubieten. Denn wir merken, das ist ein langwieriger Prozess. Aber ich denke, auf jeden Fall, in der einen Gruppe haben wir diese Denkanstöße angeboten, die sie bis unseren Workshops auf gar keinen Fall hatten. Ich bin mir relativ sicher. Und ich bin mir sicher, dass im Laufe der Zeit werden sie das mitnehmen und werden darüber nachdenken. Vielleicht in 2-3 Jahren, ich hatte einen Workshop vor 3 Jahren und da haben wir darüber geredet. Jetzt kann ich damit was anfangen.
Das heißt, Jungenarbeit oder eure Workshops, könnte ich jetzt so sagen, dass es nicht darum geht, Männlichkeit neu zu definieren oder so und so müsste ein Junge sein, sondern ihr eröffnet Räume, um eine Reflexionsfähigkeit zu fördern oder Aushandlungsfähigkeit oder Abwägungsfähigkeit.
Genau, da hast du auch richtig verstanden. Und natürlich, da ist nochmals die Frage, wir alle reden, ein sehr, sehr gesellschaftsrelevantes Thema, was toxische Männlichkeit angeht. Und da ist es auch vielleicht in erster Linie eine Aufklärungsarbeit, eine Gruppe wichtig. Warum ist diese Form von Männlichkeit toxisch? Wann wird es toxisch? Wir versuchen sie ein bisschen darüber zu reflektieren, dass es toxisch in erster Linie, wenn es mich persönlich schadet. Und zweitens, es schadet ja auch in dem Fall, direkt sind die Frauen oder Mädchen davon betroffen. Und the big picture, die ganze Gesellschaft ist auch davon geschadet. Also es ist ja ein Teufelskreis, und versuchen zuerst diese Aufklärungsarbeit und auch zu sagen, dass es kann auch andere Männlichkeiten geben. Dass einfach diese Männlichkeit ist nicht rein negativ in dem Sinne. Also du darfst sehr gerne ins Fitnessstudio gehen. Also du darfst gerne fit bleiben. Das ist ja auch schön. Aber andererseits, du darfst auch gerne über deine Emotionen reden.
Welche Chancen und Herausforderungen birgt eigentlich geschlechtergetrenntes, also binäres Arbeiten, das ihr durchführt?
Ich glaube, die Chance ist, dass man ein Stück weit die Jugendlichen sowohl jetzt in den Mädchen als auch in den jungen Gruppen abholt in ihrer Lebensrealität. Also wir machen die Erfahrung, dass in der Regel die meisten jungen Menschen sich mit ihrem Cis-Geschlecht identifizieren, also das bei ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren und heterosexuell sich orientieren. Und die Chance ist hier sozusagen über dieses binäre Vorgehen, dass man Räume aufmachen kann überhaupt erstmal, um dann darüber zu sprechen. Geschlecht, Gender, sexuelle Orientierung. Die meisten Jugendlichen wissen häufig gar nicht. Kommt auch drauf an. Manche wissen es schon, manche haben sich da viel informiert, aber viele wissen auch gar nicht, was ist jetzt der Unterschied. Manche denken, Transmenschen sind Transvestiten zum Beispiel. Also da gibt es einfach viel Unwissen sozusagen, wo wir dann auch ein Stück weit aufklären können. Ich glaube, da bietet es eine Chance. Die Herausforderung ist natürlich, wie sozusagen machen wir jetzt einen Raum für Menschen, die zum Beispiel non-binär sich identifizieren. Und das ist was, wo wir noch nicht die perfekte Lösung gefunden haben. Unser Wunsch ist es schon, langfristig eigentlich auch wieder ein Stück weit aus dem Binären rauszugehen und die Räume vielleicht auch wieder ein bisschen zusammenzuführen. Das ist dann die Frage, wie, vielleicht nicht über ein ganzes Halbjahr, aber dass man sozusagen auch Jungen Sternchen und Mädchen Sternchen, also jetzt bewusst mit dem Sternchen hier genannt, im Sinne von, dass sie vielleicht auch selber das noch nicht wissen. Manchmal gibt es auch SchülerInnen, die wissen das schon, die sagen dann, ich bin non-binär. Das hatten wir zum Beispiel in unseren jungen Gruppen noch nicht. Wir wissen aber zum Beispiel an einer Schule, wo wir sind, dass es auch mehrere Menschen gibt in der SchülerInnenschaft, die das so formulieren. Das heißt, auch da ist der Bedarf natürlich da. Und da sind wir gerade am Arbeiten, am Reflektieren. Wir machen jetzt auch nochmal dezidiert deswegen eine Fortbildung in geschlechterreflektierter Pädagogik und Arbeit, uns weiterzubilden und uns zu überlegen, wie können wir das sozusagen auch vom Format her, von den methodischen Angeboten, die wir haben, wie können auch wir da sozusagen sensibler werden, um diese Arbeit auch dann präzise und bedarfsorientiert durchzuführen.
Anna, du hast gesagt Aufklärungsarbeit. Würdet ihr das in Verbindung auch mit Präventionsarbeit sehen? Also ist eure Arbeit Präventionsarbeit, weil in diesem Podcast sprechen wir über unterschiedliche Themen und Bereiche der Islamismusprävention. Und inwiefern ist dieser Begriff oder allgemein der Präventionsbegriff denn relevant für eure Arbeit?
Ja, der ist auf jeden Fall relevant. Wir gehen jetzt nicht in die Workshops und mit dem Gedanken von, oh, wir machen jetzt hier heute Prävention. Das ist auf jeden Fall nicht das Hauptziel, aber ich würde sagen, dass definitiv unser Projekt auch ein Präventionsprojekt oder einen präventiven Charakter auf jeden Fall hat. Wenn wir mit den Jugendlichen diese Räume aufmachen, wenn wir mit ihnen in diese Gespräche gehen, wenn wir in die Auseinandersetzung gehen, dann hat das im Sinne einer demokratietrainierenden Funktion, sage ich mal, hat das auch ganz klar einen präventiven Charakter. Also ich würde sagen, unser Projekt ist natürlich präventiv gegen Islamismus, genauso wie es aber auch präventiv ist gegen Sexismus oder wie es präventiv ist gegen Rechtsextremismus oder wie es präventiv ist gegen alle anderen möglichen Ismen, die einem jetzt so, mir fallen jetzt noch viele ein, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber ich glaube, die zuhörenden Menschen wissen auch, was gemeint ist. Auf einer allgemeinen Ebene ist es definitiv ein präventives Projekt.
Was braucht es denn, damit Jungenarbeit gelingen kann? Was wünscht ihr euch für die Jungenarbeit?
Das, was wir haben in unserem Projekt, ist unfassbar wertvoll. Da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar für, unser gesamtes Team, dass wir an 3 Schulen in Berlin sind, wo wir Zeit bekommen, wo wir Räume bekommen, wo wir Unterstützung bekommen. Das ist das, was es grundsätzlich braucht. Ich glaube, was es auch braucht, ist generell in unserem Bildungssystem, dass wir in den Blick nehmen, dass es manchmal uns helfen kann, dass wir die Dinge ein Stück weit reduzieren, dass wir gucken, was ist das, was gerade relevant ist. Und das kann bedeuten, dass man versucht, solche Räume auch noch mehr zu schaffen. Räume, wo es möglich ist, in den Austausch zu kommen, auf Augenhöhe, mit unterschiedlichen Ansätzen aber auch sozusagen. Nicht nur mit, wie wir jetzt, ja, okay, wer kann gut reden, der sagt dann ganz viel, sondern auch sich da pädagogisch, didaktisch so damit auseinanderzusetzen, dass man versucht, möglichst viele Menschen abzuholen. Das ist enorm wichtig, generell gesellschaftlich, aber speziell in der Schule. Das heißt, um ein Gelingen von so einer jungen Arbeit möglich zu machen, muss oder kann, sollte das, was wir gerade haben, was wir vorfinden an unseren Schulen, noch mehr möglich gemacht werden, denke ich. Sowohl für Jungen als auch für Mädchen, als auch für Menschen, die sich non-binär identifizieren. Also das betrifft alle jungen Menschen, so wie es alle Menschen in der Gesellschaft betrifft. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und vielleicht nochmal auf einer generell gesellschaftlichen, auch gesellschaftspolitischen Ebene. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass Vorstellungen von Gender, von der Konstruktion von Geschlecht, von patriarchalen Rollenvorstellungen, von, ich weiß nicht, matriarchalen Rollenvorstellungen, die sind extrem wirkmächtig die ganze Zeit. Und ich glaube, wir dürfen nicht the easy way out nehmen. Also wir dürfen nicht sagen, naja, es gibt halt das eine und das ist jetzt irgendwie patriarchal und dann das betrifft diese Gruppe oder das betrifft so, sondern wir müssen das wirklich sehr, 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 sehr gut differenzieren, was auch schon gemacht wird, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen in unserem Bereich auch arbeiten, wie viele tolle wissenschaftliche Publikationen es zu diesen Themen gibt. Das könnte noch mehr Gehör finden, finde ich auch. Also, dass wir dann noch breiter drüber sprechen sozusagen, dass wir es nicht immer nur am Ende reduzieren auf, ja, da geht's um Religion. Sondern es geht immer um die Verschränkung dieser Dinge miteinander. Und das ist immer ganz, ganz stark miteinander verbunden. Also deswegen, so betrachten wir auch unsere Arbeit. Ne? Wir sehen das immer sehr, sehr intersektional. Also dass wir immer sagen, das ist nicht nur das eine, was einen Faktor spielt, was eine Rolle spielt. Und ich glaube, wenn wir uns da zutrauen, dass wir das leisten können als Gesellschaft, auf der gesellschaftlichen Ebene und dann konkret in die Schule hinein auch, dass wir es leisten können, dieses hochkomplexe, nämlich hochkomplexe Themen, hochkomplexe Situationen, runterzubrechen, zu vereinfachen, um dann wieder in das Komplexe hineinzugehen, dann haben wir einen großen Schritt gemacht. Und das wäre mein Wunsch und das braucht es, damit diese Arbeit erfolgreich ist.
Ja, also für mich ist es klar, also Jungenarbeit braucht mehr Liebe. Dafür suchen wir auch nicht binär zu arbeiten. Also wenn man ein Mädchenprojekt macht, da kann man also mehr über Emotionen reden. Also dieses klischeehafte Denkweise, ne? Also aber wenn man mit Jungen arbeitet, na, da redet man über gewisse andere Sachen, ne? Aber mit einer gewissen Distanzierung von Emotionen. Denn genau das ist, also ich habe festgestellt, dass es ist schwierig, ne? Und vor allem auch in der heutigen Gesellschaft über die eigenen Emotionen und Gefühle zu reden, ist sehr schwierig. Aber ich habe festgestellt, dass man egal über welches Thema wir reden, über welches Modul, man kann immer wieder die Emotionen da reinbringen und auch entweder wortwörtlich, auch ne, also durch andere Wege sagen, hey, du bist auch geliebt. Du bist geliebt, wie du bist. Mach dir da keinen Schluss, ne? Denn ich glaube, unsere Jungen wollen geliebt werden. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Und ich sage, ne, also Jungenarbeit braucht Liebe und damit meine ich auch, dass wir als Männer unter uns auch bereit sind, ne? Also über Liebe zu reden. Ne? Also das meine ich. Ne? Also Liebe nicht nur in dem Perspektive von einem Mädchen oder von einem Frau, wenn ich nur binär rede, aber dass auch wir als Menschen untereinander bereit sind in unseren Worten, ne? Also das ausdrücklich zu äußern. Und ich glaube, das wird bei jedem Menschen allgemein gut kommen.
Ja, vielen Dank, Arnand und Max, für die spannenden Einblicke in eure Arbeit. Ich habe heute sehr viel von unserem Gespräch mitgenommen und ich wünsche euch alles Gute für eure Arbeit.
Mir persönlich hat es auch mega Spaß gemacht. Dankeschön, Judith.
Ja, von mir auch vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an alle, die jetzt vielleicht zugehört haben. Und genau, wir hoffen, dass wir uns vielleicht irgendwann mal widersprechen.
Und auch an Sie, vielen Dank fürs Zuhören. Und wer jetzt oder bei Gelegenheit noch etwas zur Mädchenarbeit des Vereins Gesicht zeigen hören möchte, quasi als Ergänzung, dann empfehle ich, in die allererste Folge von Knicks Talks reinzuhören. In dieser war Katrin Benzenberg zu Gast und hat zur Mädchenarbeit des Projekts Die Freiheit, die ich meine, gesprochen. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal. Inhaltliche Vorbereitung und Moderation Judith DeSantis. Technische Umsetzung und Postproduktion Malte Fröhlich.
Sie hörten eine Folge von Knicks Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Knicks Talks ist eine Produktion von Knicks, dem Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus. Knicks ist ein Projekt von Violence Prevention Network, UFUG.de und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG-RELEX. Ihnen hat der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie uns und bewerten Knicks Talks auf der Plattform Ihres Vertrauens. Wenn Sie mehr zu Knicks erfahren wollen, schauen Sie doch auf unserer Webseite www.kn-ix.de vorbei. Und wenn Sie sich direkt bei uns melden wollen, dann können Sie das natürlich auch machen mit einer E-Mail an info@kn-ix.de. Wir freuen uns über Ihre Anmerkungen und Gedanken. Knicks wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Finanzierung erhalten wir von dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Sachsen-Anhalt, der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und im Rahmen des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Inhalte der Podcast-Folgen stellen keine Meinungsäußerungen der Fördermittelgeber dar. Für die inhaltliche Ausgestaltung der Folge trägt der entsprechende Träger des Kompetenznetzwerks Islamistischer Extremismus die Verantwortung.